Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Jerusalem erlebt einen Ansturm von Menschenmassen. Denn eines der drei größten Wallfahrtsfeste wird gefeiert, das Labhüttenfest. Das Labhüttenfest findet jedes Jahr im Herbst statt, zwischen September und Oktober. Und es dauert 7 Tage und am 8. Tag ist der Abschlusstag dieses Festes. Und dieses Fest, das Laubhüttenfest oder auf Hebräisch auch Sukkot genannt, ist eines der fröhlichsten Feste, das die Juden kennen. Sie feiern ausgelassen und sie feiern oftmals in selbstgebauten Hütten. Ihr könnt das übrigens hier auch erkennen. Das Fest findet eben hier im Herbst statt, zwischen September und Oktober. Das ist unser Jahresablauf hier quasi einmal und das ist in der letzten Jahreshälfte. Und dieses Fest feiern die Juden wirklich sehr freudig, sehr ausgelassen. Und sie feiern es oftmals in selbstgebauten Hütten, die sie an etwas Besonderes erinnern sollen. Nämlich an die Wanderung durch die Wüste, an die 40-jährige Wüstenwanderung auf ihrem Weg von Ägypten in das verheißene Land. Damals führte sie Gott durch diese Wüste und die Israeliten feiern, dass es damals genügend zu essen und zu trinken gab. Und eben, sie bauen solche Hütten aus Zweigen, leichte Konstruktionen und es gibt da viel zu essen, viel zu trinken und es ist ganz vergleichbar mit unserem Erntedankfest. Das feiern wir ja auch im Herbst, nachdem geerntet wurde. Und dieses Fest, das feiern besonders die orthodoxen Juden, genauso wie es auch in der Bibel vorgesehen war. Sie feiern es nämlich in diesen Hütten und sie übernachten auch sogar in diesen Hütten. Früher war es eine Pflicht für jeden jüdischen Mann, wenn nicht sogar für die ganze Familie, zu diesem Labhüttenfest nach Jerusalem zu reisen, in die Hauptstadt. Da, wo das Heiligtum war, es gehörte zur religiösen Pflicht der Männer damals, dass sie das taten. Und genauso wollten auch die Brüder von Jesus zu diesem Labhüttenfest nach Jerusalem reisen. Und sie dachten, dass Jesus mit ihnen geht, dass er sich als der Messias offenbart. Aber eigentlich glaubten sie nicht so wirklich an ihn. Und das lesen wir, nämlich in Johannes Kapitel 7, Vers 5. Und da möchte ich auch unser Thema, mein Predigtthema, in den großen Zusammenhang stellen. So redeten seine eigenen Brüder, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Was sagt Jesus daraufhin? Nun, er sagt zu ihnen, geht ihr nun hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Jesus wollte nicht mit seinen Brüdern im Schlepptau dieses Sukkot, dieses Labhüttenfest feiern. Denn er wusste, dass sie seine Sendung nicht verstanden haben. Er wusste, sie konnte mit ihm als dem Messias noch nichts anfangen. Und deshalb schickt er sie erstmal alleine dahin zu gehen. Es heißt aber kurz darauf, nämlich von ihm, Jesus ging selbst nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Er wollte nicht gleich von den Leuten in Jerusalem vereinnahmt werden. Er wollte nicht gleich gedrängt werden, denn an diesem Fest herrschte in Jerusalem unwahrscheinlich viel Spannung, ein Fest der Hochspannung, denn die führenden Männer des Volkes hielten damals Ausschau nach Jesus und er war Gesprächsthema Nummer 1. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. Er ist ein guter Mensch, sagten die einen. Nein, entgegneten die anderen. Er ist ein Volksverführer. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Die Juden feiern wie alle Jahre wieder ihr Labhüttenfest, ihr Erntedankfest. Alles pilgert nach Jerusalem. Und Gesprächsthema Nummer 1 ist wer? Jesus. Mitten auf dem Fest, vermutlich nach 3 bis 4 Tagen, betritt also Jesus dieses Fest und auch den Tempel und er lehrt die Juden. Erstaunt hören sie ihm zu. Denn so wie er sie lehrt, mit dieser Autorität und mit dieser Weisheit, so etwas kennen sie nicht. Sie wundern sich, wie das denn möglich sei, zumal Jesus ja ein armer Zimmermann ist. Der hat ja keine theologische Ausbildung genossen, wie das die Pharisäer haben oder andere religiöse Führer. Und trotzdem lesen wir, dass viele in der Menge an ihn glaubten. Und sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Damit sagen sie aus, so viele Wunder, wie Jesus schon getan hat und auch aktuell tut, das kann nur der Messias sein. Mehr Wunder tut auch der Messias nicht, der ist doch der Messias. Also viele scheinen begriffen zu haben, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Retter. Und doch gibt es auch die Priester und Pharisäer, und denen passt es überhaupt nicht. Sie schicken Männer der Tempelwache, bewaffnete Männer. Das waren quasi wie Soldaten. Es waren keine Römer, denn die hatten ja die Macht im Land. Aber es waren Juden und die waren auf ihre eigene Art und Weise bewaffnet. Und sie waren zuständig, dass alles ordnungsgemäß läuft, auch bei diesem Fest. Und diese Tempelwache, sie wird von den Priestern und von den Pharisäern geschickt, um Jesus, festzunehmen. Die Pharisäer haben einen Plan. Sie möchten Jesus möglichst schnell mundtot machen, ihn zur Seite schaffen, schnell entsorgen. Aber genau das gelingt ihnen nicht. Ihre Soldaten, diese Tempelwache, sie kommen unverrichteter Dinge wieder zurück. Denn sie finden keinen Grund, warum sie Jesus wirklich festnehmen können. Der tut in ihren Augen nichts Falsches. Da gibt es nicht genug Verbrechen, weshalb sie ihn festnehmen sollten. Und deshalb suchen die Priester und die Pharisäer nach einem Grund, um die Festnahme von Jesus zu rechtfertigen. Was tun sie? Sie schleppen eine Frau herbei, die sie gerade beim Ehebruch erwischt haben. Wie heuchlerisch dieses Vorgehen ist, zeigt, dass sie nur die Frau herbeibringen und den Mann, der da auch beteiligt war, von dem ist gar nicht die Rede. Und wer aufmerksam bei Mose gelesen hat, im Gesetz, im Alten Testament, der weiß, dass er nicht nur die Frau gestraft werden muss. Nein, auch der Mann sollte ja laut dem Gesetz gesteinigt werden, zu Tode kommen. Das war die Strafe für Ehebruch. Ja, was soll jetzt mit dieser Frau geschehen? Wollen Sie wissen? Und diese Frage stellen Sie Jesus. Und damit stellen sie ihm wirklich eine gute Falle. Denn sie wissen, die römische Besatzungsmacht erlaubt es nicht, dass die Juden die Todesstrafe vollziehen. Wenn also Jesus sagt, dass sie gesteinigt werden soll, dann würde er gegen römisches Recht verstoßen. Denn laut römischem Recht ist es verboten. Hätte Jesus aber gesagt, sie sollen sie nicht steinigen, dann hätte er sich schuldig gemacht am Gesetz von Mose, also gegenüber den Juden. Also egal, was Jesus sagt, ob ja oder nein, eines der Gesetze bricht er, entweder das jüdische oder das römische. Also was soll Jesus tun? Doch Jesus, er sagt weder das eine noch das andere. Er sagt nur, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Kein einziger Stein wird geworfen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie sind zu feige, denn sonst würden ja auch sie gegen das römische Gesetz verstoßen. Also nicht einmal sie sind gewillt, ihrem eigenen jüdischen Gesetz nachzukommen, aus Furcht vor den Römern. Vielleicht aber auch, weil sie selber getroffen sind durch diese Aussage ohne Sünde. Und weil sie merken, dass Jesus dieses Gericht als ein gerechtes Gericht hinstellt. Jemand, der ohne Sünde ist, soll doch richten. Ein neutraler, ein wirklicher, echter Richter. Als alle davongeschlichen waren, sagt Jesus zu dieser Frau: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Aber sündige von jetzt an nicht mehr. Nach all diesen Ereignissen, am achten Tag des Festes, nachdem Jesus diesen Test der Pharisäer bestanden hat, da sagt Jesus genau diesen Satz, der das Predigtthema ist von heute, nämlich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich habe ein klein wenig ausgeholt, um den Hintergrund zu zeigen, wann genau hat Jesus diesen Satz gesagt? Wen hat er damit gemeint und was haben die Leute damit getan? Und ich denke, dass wir uns ein klein wenig besser in die Situation hineinversetzen können, als Jesus genau diesen tollen Satz gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen heute Morgen und dass wir in diesen Vers ein klein bisschen hineinhorchen, was hat dieser Vers, was hat dieser Ausspruch Jesus uns zu sagen? Und ich habe das in zwei kurzen Merksätzen formuliert und die erste davon heißt: Folge Jesu Licht. Folge Jesu Licht. Nun, während dem Laubhüttenfest, so wissen wir das aus Überlieferungen, da gab es am Abend vor diesem achten Tag, vor diesem letzten großen fulminanten Festtag, da gab es ein rauschendes Fest im Tempelvorhof der Frauen. Und bei diesem Fest an diesem Abend, da wurden für gewöhnlich riesige Leuchter hier im Tempelvorhof entzündet. Und weil der Tempel ja auf einem Berg oben lag und diese Leuchter riesig waren, wahrscheinlich viel größer wie in dem Bild, deswegen strahlte dieses Licht auch in die Stadt runter. Und das konnte man von überall sehen. Und da tanzten sogar richtig gesetzte Männer fröhlich um diese Feuer herum. Und manche Ausleger sagen, dass Jesus wegen diesen Leuchtern, wegen diesem Fest, das vielleicht sagte: Ich bin das Licht der Welt. Weil die Leute wussten, vorabends, vor dem achten Tag, da wird getanzt und gefeiert und da ist Licht, Leuchter beim Tempel. Aber ich persönlich vermute, dass es etwas anderes mit dieser Aussage auf sich hat, nämlich, dass Jesus sich auf etwas anderes bezieht und nicht auf diese Leuchter, die da im Tempel standen. Sondern ich denke, dass Jesus wahrscheinlich anknüpft bei dem eigentlichen Punkt des Laubhüttenfestes, nämlich bei der Wüstenwanderung. Als Israel nämlich diese 40 Jahre durch die Wüste marschiert ist, da hatte Gott sie in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, in einer Lichtsäule geleitet und geschützt. Und genau diese Wüstenwanderung feierten ja die Juden bei dem Laubhüttenfest. An dieses Licht, an diese Wolkensäule Gottes in der Wüste erinnerten sie sich. Es war diese Säule, die, sobald sie vom Lager aufstieg, von diesem Zelt der Begegnung und sich in Bewegung setzte, dann wussten alle, es ist soweit, alles packen, alles auf die Tiere, es geht weiter. Und es ist naheliegend, dass Jesus auf diese Feuersäule, auf dieses Licht Bezug nimmt, als er am Ende dieses Festes sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. So wie Israel damals in der Wüste dieser Feuersäule nachgelaufen ist, so müssen Menschen auch jetzt nicht mehr in der Wüste umherirren, sondern sie sollen Jesus nachfolgen. Folge Jesu Licht. Er möchte Orientierungspunkt sein und auch Wegweiser für dich und für dein Leben. Und Jesus macht es deutlich, dass er dieses Licht nicht nur für das Volk der Juden ist, nicht nur für sein oder Gottes auserwähltes Volk. Er sagt ja nicht: Ich bin das Licht der Juden. Er sagt ja in diesem Satz: Ich bin das Licht der Welt. Ja, und damit meint er natürlich alle Menschen. Und das haben die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer, natürlich sehr gut verstanden. Das denke ich schon. Die haben das gehört, was Jesus sagte, und wussten, was er gemeint hat. Jesus, er bezieht sich natürlich auch mit dieser Aussage auf etliche andere Dinge, die schon im Alten Testament, im Alten Bund gesagt wurden, vorhergesagt wurden als prophetisches Wort. Und den Pharisäern muss sofort klar gewesen sein, dass er zum Beispiel Bezug nimmt auf Jesaja 9, Vers 1. Da heißt es: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Das hatte Jesaja schon viele hundert Jahre vorher gesagt, dass das kommen wird. Und wen Jesaja mit diesem Licht meint, das ist auch bei Jesaja selber erklärt. Er sagt nämlich: Ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Den Schriftgelehrten und Pharisäern war klar, Jesaja meint hier den Messias. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer beim Laubhüttenfest damals, zur Zeit Jesu in Jerusalem, wussten sofort, was Jesus damit meinte. Auch dieser Gedanke, dass dieser Messias ein Licht ist, nicht nur für sein Volk, steht schon bei Jesaja. Wir lesen Jesaja 42, Vers 6: Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Also schon Jesaja hatte gesagt, dieser Messias, er wird ein Friedensbringer sein für alle. Er wird ein Lichtbringer sein für alle. Nicht nur für die Juden. Man konnte also wissen, wenn man das wissen wollte, dass Jesus der angekündigte Messias ist. Auch Johannes nimmt in seinem Evangelium Bezug auf diese Prophetie, die für alle, also auch für die Heiden, gesprochen wurde. Er sagt nämlich am Anfang seines Evangeliums in Johannes 1, Vers 4, in ihm, und damit meint er den Messias, damit meint er Jesus, in ihm war das Leben und dieses Leben war, was? Das Licht der Menschen. Nein, nicht das Licht der Juden, merkt ihr auch, Johannes sagt das, das Licht der Menschen, aller Menschen. Und er fährt dann fort im nächsten Vers und sagt: Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus war stärker als die Finsternis, stärker auch als der Widersacher Gottes. Und wenn Jesus jetzt im Tempel sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann muss jedem Schriftgelehrten sofort klar gewesen sein, was er damit sagen will. Und dass sie das tatsächlich gewusst haben, was Jesus damit sagt, das merken wir an ihrer eigenen Aussage. Sie nämlich sagen: Was? Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, stimmt nicht. Ist nicht glaubwürdig. Du lügst. Das kann man so nicht sagen. Mit anderen Worten, sie sagen: Wir glauben nicht, dass du der Messias bist. Du hast nicht das Recht, diese prophetischen Worte in den Mund zu nehmen. Natürlich hat Jesus das Recht. Es gibt ja auch niemanden sonst, auf den diese Prophetien zutreffen würden. Und Jesus, er offenbart sich bei diesem Laubhüttenfest als der Messias. Er ist das Licht, von dem die Propheten früher gesprochen haben. Er ist das Licht der Welt. Und wer sein Ziel erreichen will, nämlich zu Gott kommen, der sollte Jesus nachfolgen. Wie damals das Volk in der Wüste, 40 Jahre folgten sie dieser Wolken- und Feuersäule und sie erreichten ihr Ziel. Ich möchte hier ein kleines Beispiel erzählen. Auf dem Weg zu meinen Eltern in die Pfalz, da fahren wir oft durch den Löwenherztunnel. Das ist ein Tunnel an der B10, an der Ortsumfahrung von der schönen Trifelsstadt Annweiler. Und es ist ein vielbefahrener Tunnel, da ist immer was los. ist toll ausgeleuchtet, ich fahre sehr gerne dadurch, auch meine Kinder. Ist eine super Sache, solch einen Tunnel zu haben, mit dem man viel Zeit spart, der da durch den Berg durchgeht. Wunderbar. So allerdings sieht es in dem Tunnel aus ohne Autos. Das kommt selten vor, vielleicht mal nachts, nach Mitternacht oder so, wenn nicht so viel los ist. Aber auch da sieht man noch tolle Linienführung, die Lichter, alles vorschriftsmäßig, wie es sein soll, Notrufsäule, picobello. Nun, es war kurz nach dem Bau dieses Tunnels, Mitte der 90er Jahre. Da hatte doch mein Jungscharleiter damals die glorreiche Idee: Ihr lieben Jungscharer, wisst ihr was? Die Tunnel sind fertig gebaut, es ist auch schon asphaltiert worden, die Straße steht, aber es dürfen noch keine Autos durchfahren. Wisst ihr was? Wir machen eine Radtour durch die neuen Tunnels durch. Oh, und das war was Tolles. Aber wisst ihr, was damals noch fehlte? Ja, genau, das Licht. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Wirklich nicht. Wir haben so gemacht, wir haben nicht gesehen. Nachts, wenn es stockdunkel ist, ist es immer noch so viel Licht, dass man noch Schatten sieht, Umrisse und so weiter. Man kann was erahnen. In diesem Tunnel, und das kann man auch in Höhlen erleben, es war stockfinster. Man konnte echt nichts sehen. Zum Glück hatte mein Kumpel eine kleine Taschenfunzel dabei und man konnte dann so vage erkennen, wo man ungefähr ist. Aber so wirklich hell geleuchtet hat das Ding nicht. Also wir konnten nicht weit sehen. Und da ich um mein Leben und auch um mein Fahrrad fürchtete, versuchte ich mich möglichst in der Mitte der Straße zu halten und natürlich immer weiter dem Ausgang entgegenzufahren. Mitten in diesem stockfinsteren Tunnel. Meine Augen, meine Ohren waren weit auf, meine Muskeln waren angespannt. Und dann kam der Augenblick, den ich bis heute noch gut weiß. Es rumste und ich flog kopfüber aus dem Sattel. Ohne es zu bemerken, nämlich war ich an die Bordscheinkante geschrubbt mit meinem Fahrrad und meine abenteuerliche Fahrt hatte ein abruptes Ende genommen. Ja, zum Glück, ich hatte nur ein paar Schürfwunden, ein paar Kratzer, es war nicht dramatisch, aber ich hatte natürlich den Spott der ganzen Truppe. Ich habe das dann mitbekommen, dass ich da laut schreiend, ja, dass da irgendwas passiert war. Wie froh war ich, als ich endlich Licht am Ende dieses Tunnels sah. Folge Jesu Licht, denn, und das ist der zweite Punkt, denn Jesu Licht bringt dich ans Ziel. Jesu Licht bringt dich ans Ziel. Wer diesem Licht folgt, wer Jesu Licht folgt, der wird das Ziel erreichen. Der wird das Ende des Tunnels erleben. Der wird auch nicht mehr länger im Dunkeln tappen. Denn Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wer diesem Licht folgt, der wird nicht mehr orientierungslos umherlaufen. Und ich denke, dass das besonders jetzt in dieser Corona-Zeit etwas ungeheuer Wichtiges ist. So viele Gerüchte, so viele Informationen, die wir kriegen von allen Seiten und jeder meint es besser. Jeder hat noch mehr Wahrheit für sich gepachtet anscheinend. Aber was ist denn überhaupt die Wahrheit an diesem Punkt? Wie froh und wie gut, wenn wir nicht kopflos und orientierungslos umherlaufen müssen, sondern wissen dürfen, auch wenn wir nicht alles verstehen, Jesus ist mein Licht. Und es muss nicht dunkel um mich sein. Ich habe genug Licht für jeden nächsten Schritt an seiner Hand. Leider weichen viele Menschen diesem Licht aus. Genauso wie damals die Pharisäer und die Priester. Sie bringen die Ehebrecherin zu Jesus. Und sie wollten Jesus dazu bringen, dass sie ihn anklagen. Aber in der Antwort von Jesus begegnet uns doch schon so viel Licht in dieser Sache, oder? In dieser Falle, die sie ihm gestellt haben. Auf einmal wird es hell. Und diese Falle ist gar keine Falle mehr. Die Situation hat sich gelöst, weil Jesus sie gelöst hat. Weil Jesus Licht hineingebracht hat. Weil es sein Licht ist. Weil es Weisheit Gottes ist, die plötzlich das Dunkel erhellt. Eigentlich hätten auch diese Pharisäer und Priester kapitulieren müssen und sagen, ja, das stimmt, wir sind im Dunkel. Wir brauchen dein Licht. Jesus, es tut uns leid, aber nein, lieber wollen sie weiter heucheln und hinterhältig und niederträchtig sein und sie ziehen von dannen. Sie wollten einfach nur ihre Macht sichern. Sie hatten Angst um ihren Thron, der wackelte. Und sie hätten so einfach Jesus fragen können, was sie mit ihrer Schuld tun sollen. Und sie taten es nicht. Sie zogen sich in ihre finstere Welt zurück. Genauso sagt es Johannes im 3. Kapitel. Er sagt, das Licht ist in die Welt gekommen. Und die Menschen, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Dieser Satz tut mir persönlich weh. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wir haben Licht. Und was tun wir Menschen? Wir lieben das Licht nicht. Wir bleiben lieber im Dunkeln hocken, weil unser Tun böse ist. Denn jeder, der das Böse tut, er hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Dramatische Verse, die aber sehr genau beschreiben, wie es vielen, vielen Menschen auf dieser Welt geht, mit Jesus, mit der Wahrheit, mit dem Licht. Und auch wir, die wir Christen sind, gehen manchmal mit diesem Licht, das Jesus uns schenken möchte, auch ähnlich um. Die Pharisäer damals, sie hielten das Licht von Jesus nicht aus. Statt sich vor Jesus zu beugen, gehen sie weg und schmieden weiter an ihrem Plan, wie sie ihn töten können. Was ist mit dir? Nimmst du dir an den Pharisäern ein Vorbild? Wir können es auch anders halten mit diesem Licht. Johannes sagt, wer sich bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Der braucht sich nicht verstecken. Der kann mit seiner Schuld rausrücken. Ja, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Da sagt Jesus, und es ist spannend zu sehen, dass er in diesem kleinen, kurzen Satz das so auf den Punkt bringt. Und dass man sich an diesem kleinen Satz so stoßen kann, dass der eine nach links geht und sagt, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, dieses Licht kann mir gestohlen sein. Und der andere sagt, jawohl, genau dieses Licht brauche ich. Das macht mich endlich zu einem Menschen. Endlich kann ich aufatmen. Endlich hat mein Leben einen Sinn. Und dieses Licht, das Jesus da so bringt, das er selber ist, das ist ja ein unwahrscheinlich gutes Licht, dieses Licht des Lebens zu haben. Und es ist nicht nur ein Licht, das uns irgendwie ein wenig auf dem Weg leuchtet. Es ist ein Licht, das aus uns herausleuchten möchte. Wir lesen ja bei Paulus in Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus ist nicht nur so eine Lampe, die man sich umhängt oder so eine Stirnlampe oder die man in der Hand hält. Jesus möchte aus uns herausleuchten. Es ist ein faszinierender Gedanke. Und deshalb kann auch der Paulus sagen im Epheser 5, Vers 8 früher, da gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also verhaltet euch so wie Menschen, die ein Licht haben. Nein, er sagt, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also du und ich, wir sollen Licht sein. Aus uns selber heraus, weil Jesus in uns wohnt. Menschen des Lichts. Menschen des Lichts sind Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Was sie tun, was sie reden, was sie denken, was sie sagen, das alles tun sie im Bewusstsein, dass Gott das sieht und kennt und weiß. Und das ist überhaupt nicht bedrohlich für sie. Die haben gar keine Angst. Sie haben keine Angst, dass Gott ihr Leben einschränkt und ihnen allen Spaß verdirbt. Nein, es sind Menschen, die nicht glauben, dass man im Dunkeltunnel Spaß haben kann. Ja, so ein bisschen vielleicht schon, aber auf Dauer gesehen nicht. Es sind Menschen, die wissen, dass es befreit, zutiefst frei macht, wenn dieses Licht Gottes in unser Leben kommt und wenn wir es in uns aufnehmen und wenn wir es durch uns durchscheinen lassen. Es ist mir so wichtig zu sagen, dass dieses Licht etwas Tolles ist, etwas Befreiendes, etwas, wonach Menschen sich eigentlich sehnen, dass sie endlich durchatmen können, dass sie ihre Schuld loswerden können, dass sie um Vergebung wissen, dass sie aufräumen können, für sich ganz persönlich in ihrem eigenen Gedanken- und Empfindenhaushalt, in ihren Beziehungen, in all dem, was das Leben so ausmacht. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann meint er genau das, dass er unser ganzes Licht sein möchte, uns ganz durchdringen möchte, jeden. Und ich muss dann auch nicht mühsam diesem Licht hinterher. Ich will Licht haben. Genauso wie ich wollte, dass hier so ein Strahler steht, damit ihr mich sehen könnt bei der Predigt. Ja, das ist doch was Gutes, im Licht zu stehen. Nicht um mich zu präsentieren, aber damit es euch gut geht. Damit ihr mir in die Augen sehen könnt und seht, wer zu euch spricht. Ihr mögt doch nicht mit jemandem reden, der im Dunkeln ist, wo ihr gar nicht die Augen seht und den Mund und gar nicht sehen könnt, wie er es meint. Ob das ehrlich ist oder vielleicht doch nur gelogen und geheuchelt. Ich bin so froh, dass Gott in meinem Leben Licht gemacht hat. Und er hat mich ganz sicher vor so vielem bewahrt, vor so viel Leid und Zerstörung, vor so viel Elend, auch Demütigung, vor Trauer. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde heute nicht hier stehen und euch eine Predigt halten, wenn nicht dieses Licht in mein Leben gekommen wäre. Ohne sein Licht würde ich heute nicht hier stehen. Im Licht zu leben bedeutet für mich persönlich auch, vor so manchem Irrweg bewahrt zu werden. Ich muss nicht jeden neuen Trend auf den Leim. Ich muss nicht jeder neuen Bewegung hinterherlaufen. Denn Jesus macht es Licht. Und das macht er nicht nur äußerlich, das macht er auch innerlich. Ich muss nicht im Dunkeln tappen, ich muss nicht auf die Schnauze fallen. Johannes, er schreibt in seinem Brief, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, es reinigt uns von allen Sünden. Das ist echte Freiheit. Da ist echte Vergebung, da ist echtes Leben. Etwas später sagt Johannes noch einmal, wer seine Geschwister liebt, der lebt im Licht und der bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Ich komme zum Schluss. Licht, es fasziniert uns Menschen seit eh und je. Und besonders wenn es dunkel wird, dann merken wir, wie uns das Licht abgeht und wir werden depressiv, unsere Stimmung wird düster. Aber kaum scheint die Sonne, dann blühen wir auf, dann kommt die Freude, dann blüht es und wir freuen uns über das Helle, das Warme und das Leben ist wieder fröhlich und wieder schön. Licht ist Leben. Das ist uns völlig klar. Und unter all den vielen oberflächlichen Lichtern hier auf dieser Erde, die vergehen, gibt es nur ein Licht, das wirkliches Licht ist und durchdringt bis zu unseren Herzen vor und das auch ewig bleibt. Und dieses Licht hat einen Namen und dieses Licht ist eine Person. Jesus selber hat gesagt, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Komm also raus aus deinem Dunkel. Und folge Jesu Licht. Jesu Licht, es bringt dich ans Ziel. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Amen.